Pod Karsten
from Germany.
Podcast is called Pod Karsten. You get it? Listen to Pod Karsten.
Carsten Keller ist vor Ort für Paddel Magazin.
Hallo und herzlich willkommen zu Podcasten Episode 117. Mein Name ist Carsten Keller, ich bin immer noch freier Mitarbeiter beim Paddel Magazin und deren Online-Präsenz Football aktuell und habe heute wieder einmal einen Gast, denn der Draft eilt näher, bei dem ich ja vor Ort sein darf. Und es gibt auch noch ein aktuelles Buch rund um Kicker und Panther. Und wer wäre da besser geeignet als Ole Sindt? Hallo Ole.
Hallo Carsten. Ja, bin auch gleichzeitig der Autor dieses Buches. Deswegen passe ich da sehr gut rein.
Ja, und das Buch ist ja voll durchgestartet. Platz 56.000 bei Büchern bei Amazon, dem großen Versender. Aber natürlich bei dir direkt bzw. Book on Demand lief es mit Sicherheit noch viel besser. Und Nummer 46 bei American Football, das finde ich gar nicht so schlecht. Wie findest du es?
Ja, finde ich grandios. Ich bin mittlerweile auf Platz 23, glaube ich, oder so vorgegangen. Also ich weiß jetzt auch, wie viele Ausgaben man gebraucht hat, um so viele Plätze nach vorne zu kommen. Also da freuen wir uns lieber über den Platz und erzählen nicht, dass das nur ein Buch war.
Na, das reicht aber doch schon erstmal. Ja, wieso kam es überhaupt zu einem Buch? Erzähl mal, wann du auf den Gedanken gekommen bist und wie das Ganze entstanden ist.
Ja, bei mir, ich mache ja einen Podcast, der Sunday Morning Kicker Podcast, den mache ich jetzt seit über 200 Folgen und zwar jede Woche und war da wirklich jede Woche aktiv, sprich ich habe keine einzige Woche ausfallen lassen, egal ob ich krank war, ob es mir nicht so gut ging, ob ich auf Dienstreise war oder sonst irgendwas. 200 Mal wollte ich das durchziehen und da habe ich mir dann aber so bei, als ich bei Folge 180 etwa war, habe ich mir gedacht, 200 reicht dann irgendwann auch mal. Also da kann man dann auch mal eine kleine Pause zumindest machen, insbesondere so in der Offseason. Da ist beim American Football allgemein nicht ganz so viel los und bei Kickern und Panthern natürlich noch sehr, sehr viel weniger. Und ja, da habe ich mir gedacht, okay, dann mache ich dann eine Pause, erzähle dann aber so ab und zu mal einmal im Monat oder so vielleicht eine etwas längere Geschichte über irgendeinen Kicker, über irgendeinen Panther oder irgendwas aus deren Universum. Und ja, hatte dann angefangen, da so einen kleinen Text zu schreiben und nachdem ich irgendwie 4 Zeilen geschrieben hatte, habe ich mir gedacht, eigentlich wolltest du schon immer mal ein Buch schreiben. Und ich hatte aus einem anderen Projekt gelernt, dass so Podcasts machen über ein bestimmtes Thema. Das ist ganz schön aufwendig. Das dauert eine ganze Zeit. Da sitzt man manchmal doch sehr unmotiviert dran. Und da habe ich mir gedacht, vielleicht sollte man das Ganze mal etwas ändern im Konzept. Und wie würde denn so ein Buch aussehen, wenn man über Kicker und Panther ein Buch schreiben würde? Und habe mir dann so ein kleines Inhaltsverzeichnis gebastelt und habe mir dann gedacht, boah, das sieht doch gar nicht so schlecht aus. Und habe dann so im November, ich glaube Mitte November war es, angefangen dann ernsthaft zu schreiben, ja, und bin dann Ende Februar fertig geworden und ja, seit einer Woche kann man jetzt das Buch tatsächlich käuflich erwerben.
Ja, sehr gut. Und wie lange haben deine Recherchen an sich gedauert? Also wie lange musstest du da Zeit investieren? Ich glaube, einfach ist es mit Sicherheit nicht gerade in diesem Thema, in diesem Nischenthema möchte ich es mal nennen.
Ja, ich muss natürlich sagen, dass ich dadurch, dass ich den Podcast mal schon ein bisschen eine Datenbank hatte und mir einige Sachen schon zurechtgelegt hatte. Aber insgesamt war es so, dass ich jede Woche so irgendwo zwischen 10 und 20 Stunden investiert habe in das Buch. Das war teilweise wirklich nur lesen, teilweise sehr viel schreiben, teilweise auch einfach nur mir Videos angucken. Das gehört halt dann heutzutage auch mal dazu. Aber ja, war schon einiges an Aufwand, die da zusammengekommen ist. Und ich bin ja so ein bisschen wissenschaftlich geprägt. Deswegen habe ich das natürlich alles mit Quellen immer versehen. Da bekommt man dann so ein bisschen das Gefühl, man hat im Endeffekt nur das Internet abgeschrieben. Aber das ist leider heutzutage so bei Büchern. Aber ihr könnt tatsächlich auf 10 Bücherseiten jede Quelle euch angucken. Und natürlich habe ich eine Webseite dafür bereitgestellt. Ihr könnt die auch einfach anklicken. Also das geht dann auch.
Ja, mein Exemplar liegt so, die Deutsche Post zuverlässig gearbeitet hat, zu Hause bei mir, denn ich bin momentan im Urlaub in Österreich, aber freue mich schon, wenn ich zurückkomme. Von deinem ursprünglich angedachten Inhaltsverzeichnis, wie viele Kapitel kamen noch dazu zu dem Ganzen? Also das hat sich mit Sicherheit öfters geändert.
Ja, das hat sich zumindest in den Unterkapiteln doch deutlich geändert. Ich hatte dann irgendwann eine Struktur mit 9 Kapiteln, die sind dann angewachsen auf 11. Im Endeffekt sind es ja 15, wobei 15 dann, da sind halt Danksagungen und Quellenverweise und sowas noch dabei. Aber es sind halt tatsächlich so 2 große Blöcke, die ich vorher nicht auf dem Schirm hatte. Die sind dann noch dazugekommen. Die sind jetzt auch nicht riesig geworden. Aber ja, war im Endeffekt doch ganz zufrieden damit, wie das lief. Also ich hatte schon die Grundstruktur relativ gut aufgeteilt. Manchmal muss man ehrlich sagen, da habe ich ein paar Sachen reingequetscht, wo sie vielleicht woanders eigentlich auch hätten passen können. Aber das ist dann ja literarische Freiheit. Darauf, da kann ich mich immer drauf berufen.
Auf jeden Fall. Wo kann man es denn am besten ordern?
Ihr könnt es ordern bei jedem Buchhändler, den ihr so kennt. Also es ist ganz normal verfügbar bei dem großen A und bei dem großen T und was es da noch so gibt für Bücher. Am allerbesten kauft ihr es bei einem Laden, den ihr nicht kennen werdet, bod.de. Die haben einen Shop, da kann man das Buch drin kaufen. Ich habe es im Selbstverlag gemacht und das ist halt der Drucker, der Verleger, wenn man so will. Und da sind einfach meine Tantiemen klein wenig höher, muss man ehrlich sagen. Da bekomme ich 1 Euro mehr pro verkauften Buch. Ihr könnt natürlich auch gerne auf meine Homepage gehen, smk-blog.de. Da gibt es auch einen kleinen Shop. Da kann ich euch dann auch noch irgendwas reinkritzeln. Ich habe die Handschrift eines 3-Jährigen, deswegen, wenn ihr das nicht lesen könnt, dann ist das so. Aber da könnt ihr es natürlich auch erwerben. Da kommen leider Versandkosten dazu, weil ich da halt alles selber machen muss. Ansonsten bod.de oder der ganz normale Buchhandel.
Ja, aber ich glaube, selbst wenn man es nicht lesen kann, bei großen Autoren ist es, glaube ich, gang und gäbe, dass man die Schrift dann nicht unbedingt entziffern können muss. Das war früher schon so.
Ja, das Problem ist, ich probiere ja irgendwas reinzuschreiben, was leserlich ist. Die machen ja einfach nur, keine Ahnung, für Carsten soll dann da stehen und man kann vielleicht noch irgendwie das F erkennen. Aber bei mir steht ja eigentlich was ich auch wollte, dass die Person das dann liest. Das ist mir ein bisschen unangenehm, aber da stehe ich halt auch zu.
Absolut. Sehr gut. Jetzt hat sich eine Geschichte aus deinem Buch fast schon wieder überholt. Du hast es bei Twitter schon mal gespoilert, denn die NFL hat jetzt in den letzten Tagen am Dienstag, je nachdem wann ihr es hört, aber Dienstag letztendlich beschlossen, dass man die Kickoff-Regel ändern wird. Mit wie viel Begeisterung hast du das verfolgt? A, aufgrund des Buchs und B, die Regel an sich?
Ja, ich bin kein ganz so großer Fan der Regel. Also ich finde die Intention schon sehr gut. Man möchte ja Verletzungen vermeiden. Man möchte verhindern, dass Spieler, Superathleten mit sehr großer Geschwindigkeit und viel Anlauf aufeinander treffen. Das macht man da ohne Probleme. Wir kennen die Regel ja aus der ELF. Das ist mein bisschen der Vorteil, denn ich habe die Regel als XFL-Regel durchaus beschrieben im Buch, aber natürlich habe ich vorher sehr lange, sehr ausführlich darüber erklärt, wie in der NFL ein Kickoff vonstatten geht. Das ist jetzt so ein bisschen doof, aber da muss ich halt da nochmal das Ganze korrigieren. Insgesamt die Regel, ich bin sehr gespannt, wie das sein wird. Wir haben das in der ELF gesehen, dass es da ja schon ein paar spektakuläre Returns gab, aber das war in der alten Regel ja auch so, dass super viele tolle Returns gab es da jetzt ehrlich gesagt nicht. Und mit der neuen ELF-Regel fand ich persönlich, es ist noch sehr viel weniger, sondern man hat dann eine Sache gesehen. Es ist ja so, dass wenn der Ball im Spielfeld, in der sogenannten Landing Zone, also zwischen der Goal-Line und der 20-Yard-Linie aufkommt, dann in die Endzone geht, dann gibt es in der neuen NFL-Regel ein Touchback wie früher an die 20-Yard-Linie. Und wir werden erleben, dass alle Special-Team-Coaches ihren Kickern sagen werden, du kickst weg vom Returner, du kickst den Ball so, dass der an der 3- oder 4-Yard-Linie aufkommt und dann in die Endzone geht. Dann gibt es nämlich ein Touchback an die 20-Yard-Linie. Deswegen, ich bin mir nicht ganz sicher, ob wir da wirklich super viele Returns sehen werden. Was wir sehen werden, ist ein deutlicher Rückgang an klassischen Touchbacks. Also ne, wir werden keinen Ball mehr sehen, der aus der Endzone rausfliegt, weil dann geht der Ball an die 35-Yard-Linie. Das will man verhindern. 30-Yard-Linie, glaube ich, mittlerweile ist es. Aber das wird die schon etwas beeinflussen, wie die das machen. Und wir dürfen nicht vergessen, wir reden da über NFL-Kicker. Ja? Also die können nachts um 3 Uhr aus dem Schlaf geweckt, sich da hinstellen und den Ball dahin kicken, wo der Coach sagt, dass er den hinkicken soll. Von daher, da bin ich schon sehr gespannt, wie das sein wird. Ich glaube nicht, dass die Regel so hundertprozentig das umsetzen wird, was man eigentlich davon erhofft, nämlich, dass man A, keine Verletzung mehr hat. Das wird schon passieren, aber dass es gleichzeitig immer noch viele Returns geben wird, das sehe ich da doch noch ein bisschen kritisch, aber ich lasse mich da gerne eines Besseren belehren, wenn wir dann die neue Saison erleben werden.
Ich habe mal gelesen jetzt im Zuge des Ganzen, ich glaube 22% letztes Jahr der Kickoffs sind überhaupt nur retourniert worden. Also so grob jeder vierte oder nicht mal jeder vierte. Können wir schon vorstellen, dass diese Zahl ein bisschen ansteigt. Aber wie du sagst, also die super spektakulären Returns, die waren jetzt auch in der ELF eher Mangelware. Also man hat zumindest ein Spielzug gesehen, das ist schon mal besser, wie gerade wenn man die amerikanischen Übertragungen schaut. Also es geht los nach doch ein paar Minuten Werbung, nach so einem Touchdown, dann kommt der Kickoff, der dann hinten als Touchback in die Endzone segelt und dann kommt wieder Werbung. Also es war jetzt doch eher nicht so spannend, gerade wenn vielleicht vorher noch so ein Field Goal versucht wurde, das jetzt auch nicht unbedingt das, also für Leute wie mich, würde ich vielleicht schon das Highlight.
Ich sag da gar nichts mehr. Also
also von dem her sieht man vielleicht wieder ein bisschen mehr, was an Football erinnert, in so ein paar Minuten und nicht nur Werbung unterbrochen von irgendeinem Tritt gegen den Ball, der Field Goal zumindest noch irgendeine Auswirkung hat, beim Kickoff hinten in die Endzone jetzt nicht unbedingt super spannend ist. Die Steelers haben gleich reagiert, oder weiß nicht, ob sie reagiert haben, mit Sicherheit vorher schon verhandelt, aber die haben Cordarrelle Patterson geholt, der ja zumindest mal in den letzten Jahren den ein oder anderen spektakulären Return hatte. Letztes Jahr gar nicht, aber zumindest in seinem ersten Jahr in Atlanta ganz gut war. Wird es wieder dahin gehen, dass man mehr so spezielle Returner dann holt?
Ja, nicht nur das. Also man wird insbesondere auch die Spieler, die dann im Kickoff-Team aktiv sein werden, auch die wird man ja umstellen müssen. Da werden dann eher Spieler, die in der Athletik so ein bisschen, ich sag mal, so Linebacker-Tight-End-Hybrid-mäßig aktiv werden. Weil man braucht da jetzt ja Beweglichkeit, man braucht da jetzt Speed, man braucht keine großen Leute mehr, die da vorne irgendwas wegblocken können, sondern man braucht da eher schematische Leute, die zur Not auch mal komplett von links nach rechts laufen können. Also auch das wird da dann tatsächlich schematisch sehr, sehr interessant werden, was da so passieren wird. Ich bin aber tatsächlich ein bisschen skeptisch, wie hoch die Anzahl sein wird. Ich glaube, wie du schon sagtest, auch, dass die Anzahl von Returns hochgehen wird, prozentual. Ja? Also nehmen wir von 20 auf vielleicht 35%. Ob da jetzt aber qualitativ viel mehr bei rumkommt, das sehe ich im Moment noch so ein bisschen kritisch, weil normalerweise, wir kennen das bei fast allen Sachen, dass die Defense im ersten Moment erstmal einen kleinen Vorteil hat. Wir können uns das in 2 Jahren da mal angucken, wenn sich alle da ein bisschen eingestellt haben und dann sehen können, wie man das machen soll oder was gut klappt und was nicht klappt. Aber es ist schon ganz interessant, wie das Roster dann vielleicht noch ein bisschen umgestellt werden wird und mancher Special Teams Spieler jetzt plötzlich ein Problem hat, der vorher einen sicheren Job hatte, weil ganz einfach seine Gewichtsklasse oder seine Schnelligkeit oder die Fähigkeiten, die er hat, dann plötzlich nicht mehr erforderlich sind.
Was mich so ein bisschen positiv stimmt, ist, dass man ja 3 Special Teams Coordinator da in so einer Arbeitsgruppe zusammengefasst hat. Also keine Ahnung, ob die sich freiwillig gemeldet haben oder verpflichtet wurden. John Fassel mit dabei ist von den Cowboys, der doch in vielen Jahren bei den Rams und andernorts auch bewiesen hat, dass er doch einer der Besseren ist und der das Ganze so mit ja, umgearbeitet hat, von der XFL-Regelung ausgegangen, dass das Ganze gut für die NFL passen soll. Und da habe ich dann schon so ein bisschen Vertrauen und sie haben es, glaube ich, bei allen 32 Special Teams Koordinatoren dann vorgestellt. Da wird jetzt nicht nur Begeisterung gewesen sein im ersten Aufschlag, denke ich, aber zumindest die Akzeptanz sollte da einigermaßen hoch gewesen sein.
Ja, die Akzeptanz war schon relativ hoch bei den Ownern und so, sah es ein bisschen anders aus. Also man hat wohl bis kurz vor Abstimmung noch kämpfen müssen. Hat ja insgesamt dann auch 3 Gegenstimmen gegeben und am Tag davor war man wohl noch 5 Votes zu kurz. Da haben noch ein paar gefehlt. Da sind also anscheinend in der Nacht noch einige Verhandlungen geführt worden und einigen Leuten wurde ins Gewissen geredet, wie gut das doch wäre oder was auch immer da dann so besprochen wird an der Bar wahrscheinlich. Es war jetzt nicht so ganz eindeutig, wie man es machen möchte. Und insbesondere die Regel ist halt fundamental anders als das, was wir im Moment haben. Ja, und man muss dann immer sehen, wie sehr mutet man das dem amerikanischen Football-Fan zu, dass man so elementar ins Spiel eingreift und eine Sache, auch wenn der normale Fan wahrscheinlich sagen würde, das hat mich noch nie wirklich interessiert, es gab ohnehin immer ein Touchback, mir vollkommen Wurst. Und jetzt muss ich aber gucken, wo der Ball hingeht. Der darf nur da hingehen. Und die stehen da alle ganz komisch, dürfen sich nicht bewegen, stehen nur 5 Yards auseinander. Da hinten steht einsam und verlassen der Kicker, der noch nicht mal die Mittellinie überschreiten darf, bevor nicht der Return losgegangen ist und all so ein Kram. Also das wird schon so ein bisschen komisch werden am Anfang. Aber wir kennen das bei fast allen Sachen, hat man das irgendwie 3, 4 oder 4 Mal gesehen, dann kann man sich gar nicht mehr daran erinnern, wie es vorher war.
Ja, John Mara, glaube ich, wurde interviewt, also von den Giants, der eine Owner bzw. Mitbesitzer, und der hatte am Montagabend dann auch noch gesagt, naja, das haben wir jetzt mal vertagt auf morgen, wir müssen noch ein paar Arme verbiegen, also we have to twist some arms, damit das dann noch klappt, und offensichtlich hat das Arme verbiegen oder auch der Alkohol an der Bar, das kann man jetzt sehen, wie man will, geholfen. Ich glaube, jetzt ein kleiner Sprung im Baseball vergleichsweise wäre der Aufschrei viel größer bei so einer Änderung. Also da sind noch viel mehr Traditionalisten unterwegs, die genau auf jede noch so kleine Regel schauen, weil es macht ja die Vergleichbarkeit mit Spielern, die vor 100 Jahren gespielt haben, dann doch irgendwie kaputt. Deswegen glaube ich, geht sowas in der NFL dann doch immer so ein bisschen geräuschloser. Also da ist das Traditionsbewusstsein vielleicht nicht ganz so groß wie beim Baseball.
Ja, wobei auch Baseball hat sich ja in den letzten Jahren, ja, wollen da nicht abschweifen, aber sehr, sehr viel bewegt. Ja, wir haben jetzt eine Pitch-Clock. Ja, Spiele gehen teilweise nur noch 2 Stunden und nicht mehr 3,5 Stunden und sowas. Das, ja, da ist ja auch schon sehr, sehr viel passiert, weil man merkt natürlich auch, dass man muss junge Leute irgendwie zum Sport bringen, und wenn es nur zum Angucken des Sports ist. Oder aber, was heutzutage natürlich viel wichtiger ist, da bist du Experte drin, die Leute zum Wetten bringen oder aber Fantasy-Football oder ähnliches zu spielen. Das muss man ja ganz ehrlich sagen, ja, das ist ein Business, und da wird geguckt, was man irgendwie machen kann, um da ja, den Leuten das Geld aus der Tasche zu ziehen.
Ja, absolut. Jetzt war das gute Stichwort des Abschweifens zum Baseball. Das werde ich dann hoffentlich in ungefähr 4 Wochen machen und in Pittsburgh beim Baseball mal wieder sitzen und im Seventh Inning Stretch dann wahrscheinlich wieder nach Hause gehen, wie ich das üblicherweise so mache. Wobei jetzt mehr bei 2 Stunden, das kann man tatsächlich problemlos machen. Und man kann ja sein Handy nebenher nutzen. Also mein Baseball-Versuch, ich glaube, Spiel Nummer 3, wieder mittlerweile im Stadion, startet in ein paar Wochen, denn ich darf ja zum Draft drüber, ich habe es vorhin schon mal gesagt. Und deswegen unterhalten wir uns natürlich jetzt auch noch so ein bisschen über den Aspekt Kicker und Panther beim Draft. Ich habe nochmal nachgeschaut, 2022, also als ich in Las Vegas beim Draft sein durfte, da gab es einen Kicker, Kate York, bei den Browns in der 4. Runde. 4 Panther, auch so ab der 4. Runde. Und letztes Jahr gab es jeweils 3 Kicker und 3 Panther. Bei den Kickern ab der 3. Runde, Moody von den 49ers, den hat man dann das ein oder andere Mal gesehen, bei den Patriots, Ryland. Und dann noch irgendjemand dahinter. Und 3 Panther, die aber erst in der 6. Runde losgingen, auch mit den Patriots in diesem Fall. Wie sieht's denn für dieses Jahr aus, Ole?
Ja, in diesem Jahr muss man sagen, du hast gerade die Patriots erwähnt, die könnten wieder zuschlagen. Die haben, wie du schon sagtest, Kicker und Panther im letzten Jahr gedraftet. Und wenn wir ehrlich sind, die könnten eigentlich in diesem Jahr gleich wieder Kicker und Panther draften. Insbesondere der Kicker in der 4. Runde, Chad Ryland, das war schon damals eine Sache, wo ich mir auch ein bisschen an den Kopf gefasst habe, denn von dem war ich nicht so überzeugt. Und das hat sich leider in der NFL dann tatsächlich auch gezeigt. Also die Patriots könnten durchaus ein Need wieder haben bei Kickern. Auch die Rams beispielsweise, die haben zurzeit nur einen unerfahrenen Kicker im Camp. Die könnten sich da vielleicht noch einen Spieler angucken. Oder aber natürlich die Minnesota Vikings, die sind da ja mit lange Zeit mit Greg Joseph entweder super unglücklich gewesen oder es war der größte Kicker aller Zeiten. Da gab es auch nichts dazwischen. Die haben jetzt mit John Parker Romo, einen frühen XFL-Kicker, zurzeit auf dem Roster. Da glaube ich, kann man sich auch noch ein bisschen was angucken. Und bei den Panthern denke ich so an New Orleans. Die hatten in den letzten Jahren einen australischen Rookie mit 31 Jahren. Lou Hadley, der jetzt auch nicht so ganz überzeugt hat. Ja, und du hast erwähnt, ein anderer Panther, der gedraftet wurde, war Brad Robbins von Cincinnati Bengals. Auch nicht so ganz überzeugend. Giants und Commanders, glaube ich, sind auch noch so Teams, die sich da ein bisschen was angucken könnten. Ja, und wen könnten sie sich dann angucken? Im Draft, wir müssen ganz ehrlich sagen, dieses Jahr Kicker, Panther im Draft, wir sind breit aufgestellt, aber nicht sehr spitzenlastig, sagen wir es mal so. Also da ist jetzt, du hast gerade Kate York erwähnt, wir hatten im Jahr davor hatten wir Evan McPherson, dann hatten wir Jake Moody, wir hatten immer so einen Kicker beispielsweise, der herausstach, wo wir relativ sicher waren, der wird A gedraftet und der wird auch relativ, weil Kicker und Panther ist ja immer sehr relativ früh gedraftet, dass man Jake Moody in der 3. Runde nehmen muss. Ja, das ist dann eine andere Geschichte. Aber da wusste man schon, die gehen relativ früh vom Bord. In diesem Jahr zum Beispiel haben wir keinen Kicker, wo ich sagen würde, das ist so die absolute Nummer 1. Da können wir uns drüber streiten, wer das jetzt ist. Es gibt sicherlich 3, 4 Namen, die durchaus draftwürdig wären. Aber da ist jetzt keiner so sehr dabei, dass man da ganz klar sagen wird, das ist die absolute Nummer eins. Und bei Panthern ist es ganz ähnlich. Da haben wir, ich sag mal, auch vier Panther, die richtig, richtig gut sind. Aber da sticht jetzt auch keiner heraus, wenn auch einer einen relativ großen Namen hat. Also wenn man in Panther-Kreisen unterwegs ist, das ist jetzt sehr obskur, aber da ist tatsächlich einer dabei, den könnte man vielleicht auch kennen, wenn man sich mit College Football ein bisschen auseinandersetzt, weil den Namen hat man schon mal gehört. Ja, ich erzähle einfach mal ganz kurz was über Kicker, über die Top-Panther. Bei den Kickern ist es so, dass da meine Nummer 1 ein Spieler von dem Stanford Cardinal ist, Joshua Carty heißt der. Ich habe gestern einen Mockdraft, 7-Runden-Mockdraft gesehen, ich muss ja immer die 7-Runden-Mockdraft sehen. Da wurde der tatsächlich als einer von zwei Kickern ausgewählt und er wurde da in der 6. Runde gedraftet von den Patriots. Also das kann ich mir tatsächlich vorstellen. Joshua Carty, letzten Jahr, bin jetzt kein ganz großer Pro-Football-Focus-Fan, aber er hatte im letzten Jahr ein Rating von denen von 95. Also das ist schon, ja, richtig, richtig gut. Hat in seiner Karriere einen Field Goal aus 61 Yards erzielt, das bei auslaufender Uhr gemacht. Und da könnte man glauben, oh, ein Game-Winning 61-Yard-Field Goal, sehr beeindruckend. Das war kein Game-Winning-Field Goal. Es wurde trotzdem bei auslaufender Uhr gekickt. Man hat immer noch mit 7 Punkten Abstand verloren. Und das im Spiel gegen den Erzrivalen. Also das war eine etwas obskure Sache. Du kannst wahrscheinlich sagen, da hat sicherlich Handicap. Der Headcoach, ja. Genau, der Headcoach hatte da irgendwie 5.000 auf dem Spiel und die Line war, keine Ahnung, minus 8 oder irgendwie sowas. Also da muss irgendwas sehr Seltsames passiert sein. Also, ja, aber 61 Jahre Figur, das ist ja sehr beeindruckend. Ja, auf Platz 2 dann ein Spieler, den College-Football-Fans, die eher so in der Spitze unterwegs sind, vielleicht mal gehört haben, Will Reichert von den Alabama Crimson Tide. Also Alabama ja eines der Top-Teams. Stanford ist jetzt nicht so ganz akademisch eine super Schule, footballmäßig in den letzten Jahren leider nicht mehr so ganz.
Das seit Andrew Luckwick ist.
Genau, also ne, seit Harbaugh und obwohl Shaw danach auch noch ganz gut war, aber seit einigen Jahren läuft es ja nicht mehr ganz so gut. Aber Alabama ist also das absolute Gegenteil. Die spielen jedes Jahr um die Playoffs mit und deren Kicker war lange Zeit Will Reichert. Der geht jetzt in die NFL. Das ist so ein, ja, wenn man sich keine großen Sorgen machen will, Kicker. Der hat jetzt ja, super Technik, alles konstant, aber halt auch nichts, wo man sagen wird, oh Mann, ja, Will Reichert kommt da. Das ja vielleicht so ein bisschen Greg Joseph wieder Vergleich. Also ja, kann ganz gut werden, kann aber auch ja ein bisschen in die Hose gehen. Aber er ist immerhin der All-Time-Points-Leader in der Geschichte der NCAA. Also natürlich als Kicker bei Alabama hat man auch jede Menge Möglichkeiten, Punkte zu erzielen. Aber ja, da hat er seinen Namen in die Geschichtsbücher geritzt und deswegen, ja, den wird man sich sicherlich auch angucken können. Das ist auch so ein Spieler, das hat man bei Kickern ja häufiger, die sehen aus wie 13. Also der hat jetzt, der sieht auch sehr, sehr jung aus dafür, dass er, naja, gut, die sind ja auch 22, 23, der ist ja auch noch nicht alt. Und einen, den ich noch erwähnen möchte, weil der mir in der Gewichtsklasse sehr sympathisch ist, Harrison Meeves von den Missouri Tigers. Der geht so in die Randy Bullock-Schule der Athletik, ist so, 5 Fuß, 11 Inches, also muss das irgendwie knapp 1,80 groß und wiegt 110, 115 Kilogramm, war schon mal mehr, muss man auch sagen, also laut Gewicht nicht, aber so rein von der Athletik her, der war schon mal deutlich pummeliger, also der hat anscheinend in den letzten Wochen, in den letzten Monaten doch ordentlich Diät und ordentlich Workouts gemacht, er wirkt also deutlich fitter als noch zu manchen Zeiten, zumindest bei den Missouri Tigers, der hat auch ein Hammer-Schussbein, allerdings auch so ein bisschen die Tendenz, mal kurze Field Goals deutlich daneben zu setzen und ja, Missouri-Fans können da ein Lied von singen. Der hat in seiner Karriere auch 3 Game-Winning-Field-Goals daneben gesetzt. Hat zwar auch 4 getroffen, aber auch 3 daneben gesetzt. Das ist halt keine so richtig gute Quote. Trotzdem, der ist mir sehr sympathisch, allein durch sein Aussehen. Harrison Meeves von den Missouri Tigers. Und ich springe gleich über dann zu den Panthern. Da gibt es nämlich auch einen Namen, den ich sehr, sehr gut finde. Dem man vielleicht aber noch nicht gehört hat, der spielt auch nicht bei seiner sehr großen Schule, nämlich von den BYU Cougars, also einer Schule aus dem Mormonenstaat Utah, Ryan Rico, Der ist sehr groß, 6 Fuß, 5 Inches. Das ist natürlich super. Da hat man sehr lange Beine. Die haben super Hebelwirkung. Und der hatte im letzten Jahr einen Bruttoschnitt bei Punts von fast 48 Yards. Das ist super. Im College ist es häufig so, dass die Schnitts tatsächlich ein klein wenig höher sind als noch in der NFL. Das hängt ein bisschen damit zusammen, dass die meistens nicht so viele Punts haben und dann klappt es halt ganz gut. Bei Ryan Rico kommt natürlich auch noch hinzu, Utah, das ist ein, wie sagt man da, ein hochgelegener Bundesstaat. Und er spielt halt in einem Stadion, welches so knapp 1500 Meter hoch ist. Das hilft dann natürlich auch so ein bisschen. Dominik Ebler hat mir ja mal erzählt, bringt so pro Kick 1 bis 2 Yards. Du erkaufst dir das allerdings auch häufig damit, dass du sehr schlechtes Wetter hast. Das darf man immer nicht vergessen. Wenn man so hoch liegt, dann ist es auch häufig mal sehr windig. Und dann regnet oder schneit es auch mal sehr gerne da. Das darf man da nicht ganz vergessen. Aber trotzdem, der ist ganz grandios. Der hat auch, bei Panthern gibt es ja so 2 Schulen, wenn man so will. Es gibt einmal die ganz klassischen Punts, die wir in der NFL sehen. Das nennt man Pro-Style. Ja, da fängt der Ball, er geht gerade nach vorne und kickt dann. Und es gibt den Rugby-Style, ja, den, da wird der Ball gefangen und man geht dann normalerweise so ein paar Schritte zur Seite und schießt dann quasi aus dem Lauf hinaus. Und der ist wirklich ein klassischer Pro-Style-Punter, der ganz kurze Schritte macht. Das, auch das möchte man gerne sehen. Deswegen für mich da doch ganz klar die Nummer 1, Ryan Rico von BYU. Und zweiten Punter, den ich da unbedingt erwähnen will, das ist nämlich der Superstar-Punter, den man vielleicht kennen könnte, wenn man sich mit College Football auseinandergesetzt hat. Es ist Torrey Taylor, ein Australier. Australier ist ja ganz groß bei Punting im College Football. Da gibt es eine extra Firma dafür. Rein zufällig natürlich ein eigenes Kapitel in meinem Buch. Die bringen jedes Jahr sehr, sehr viele Spieler an die Unis und die haben dann meistens schon etwas Lebenserfahrung, sagen wir es mal so. Torrey Taylor ist im Moment 26, wird 27 sein, bevor die NFL-Saison beginnen würde. Und Torrey Taylor war so ziemlich der einzige Grund, warum man sich in den letzten Jahren Iowa Football angeguckt hat. Iowa, die waren immer sehr erfolgreich, das ist nicht so, aber die haben auch gerne mal Spiele gewonnen mit sie haben mal 7-3 gewonnen und haben aber keinen Touchdown gemacht. Und okay. Ja, 2 Safeties, 1 Field Goal. Irgendwie sowas in der Richtung. Also das, bei denen schon manchmal ein bisschen, ne, man nennt es auch den Iowa Touchdown dann. Also das geht alles bei denen.
Iowa verbinde ich hauptsächlich mit Titans, glaube ich.
Also genau.
Das ist irgendwo im Hinterkopf hängen geblieben, obwohl ich kein College Football schaue.
Ja, Iowa, große Tight-End-Schule, keine Quarterback-Schule, ganz garantiert nicht. Und halt für Panther, sehr attraktiv. Torrey Taylor ist der NCAA All-Time-Punting-Yards-Leader, hat da irgendwie einen Rekord gebrochen aus den 1930er Jahren und die Familie des Menschen hat ihm, der den Rekord gehalten hat, der mittlerweile natürlich verstorben ist, die haben gratuliert, haben aber dann auch mal nicht sich es nicht verhindern können, einfach zu sagen, dass ihr Großvater oder so hat aber den Rekord gebrochen, als nur irgendwie 9 Spiele oder so im Jahr stattfanden und nicht 13, 14, die du jetzt hattest. Das fand ich sehr gut. Man muss allerdings, lernt man natürlich auch in meinem Buch, dabei sehen, dass Punting insbesondere in den Anfängen des Footballs ein sehr wichtiger Spielzug war. Also das kann man sich heute so nicht mehr vorstellen, aber es gab teilweise Zeiten, da war der Panther irgendwie der absolute Star des Teams. Das ist heutzutage halt nicht mehr so. Aber wenn es einen Star bei Panthern gibt, dann Torrey Taylor. Insbesondere dadurch, nicht nur, dass er super Leistung hat, ist einer der besten Panther, wenn man den Ball innerhalb der 20 oder sogar innerhalb der 10-Yard-Linie platziert haben will. Das können die Australier ja aus dem FF, die spielen alle Australian Rules Football, seitdem die ganz klein sind, und haben da extremes Gefühl im Bein. Das schaffen die ganz hervorragend. Bei Torrey Taylor ist es halt so, der durfte dadurch, dass er Ausländer ist, kein Geld verdienen. Mittlerweile können College-Spieler ja durch NIL durchaus an ihrem Gesicht, wenn man so will, an ihrem Namen profitieren und damit dann beispielsweise Merchandise verkaufen. Das ist bei Ausländern halt nicht möglich. Die sind auf ein Studentenvisum da, die dürfen kein Geld verdienen. Und Torrey Taylor hat das Ganze dann geschickt genutzt, hat trotzdem T-Shirts drucken lassen mit einfach Australien als Umriss quasi drauf oder irgendwie Punting is winning und solche lustigen Sprüche, I came to see the punter und all sowas. Und hat diese T-Shirts dann für einen guten Zweck verkauft. Und zwar hat er sich mit einer Organisation zusammengekommen, zusammengeschlossen, die Every Kick Counts heißt und die Fehlgeburten verhindern möchte. Da geht es darum, dass im letzten Trimester die schwangeren Frauen doch zählen sollen, wie häufig das Baby kickt. Innerhalb von 10 Minuten beispielsweise. Denn wenn das Ganze dann unter einem gewissen Grad fällt oder halt das Kind kickt deutlich weniger als zu einem anderen Zeitpunkt, dann ist es halt ein Grund, mal den Arzt aufzusuchen, um zu checken, ob da alles in Ordnung ist. Und das vom Namen halt sehr, sehr passend. Und da ist wohl auch einiges an Geld zusammengekommen, die Toy Taylor da dann dafür spenden konnte. Also den unbedingt erwähnen, das ist der Superstar Panther. Und einen Namen, zu mir den noch schnell reinwerfen, A-Mac Austin McNamara von Texas Tech. Der hat in Lubbock, Texas, in einem sehr windigen Stadion zu spielen gehabt. Das hilft manchmal, hat nämlich unter anderem einen 87-Yard-Punt mal gehabt, der ja leicht wind-assisted war, sagen wir es mal so. Aber insgesamt auch ein sehr, sehr guter Panther, den manche Leute auch auf Platz 1 haben. Ich habe ihn bei mir auf Platz 3, weil er insbesondere sehr hohe Punts kicken kann. Das können nicht viele College-Football-Panther, die haben meistens Probleme mit der Hangtime, also der Zeit, die der Ball in der Luft ist. Bei dem ist es die mit Abstand sogar beste Zeit, die wir bei allen Panthern haben. Also Ryan Rico, Torrey Taylor, Austin McNamara, das sind die drei Panther, die ich auf meiner Liste habe. So, Carsten, jetzt habe ich dich vollkommen verwirrt.
Das macht gar nichts. Nein, verwirrt überhaupt nicht, aber das sind auch die Namen, die ich dann auf meinem Zettel haben werde, wenn ich in Detroit stehe am dritten Tag. Außer mir keiner mehr da ist wahrscheinlich und darauf warte, wann denn endlich die Panther und Kicker gezogen werden. Wer damals auch, jetzt weiß ich gar nicht mehr, gezogen wurde, aber zumindest Thema war, als wir das erste Mal über Kicker und Panther beim Draft gesprochen haben, war mein Liebling Max Duffy. Aber Max Duffy hat es nicht wirklich weit geschafft, also jetzt mal nachgeschaut, ein Monat Minicamp bei den Broncos 2021 in der Offseason, nicht mal einen ganzen Monat sogar, sondern so von 24. Mai bis 17. Juni, also gute 3 Wochen eher. Und dann war noch mal bei den Pittsburgh Maulers im Jahr drauf. Gibt es den noch irgendwo? Hast du den komplett aus den Augen verloren oder ist er noch am Radar?
Nee, der ist so panthermäßig nicht mehr auf dem Radar. Er tut sich ein bisschen als Kicking-Coach in Erscheinung treten und hat des Öfteren Beef mit Pat McAfee, weil er irgendwie ihn ständig kritisiert und sagt, das und das ist falsch erklärt und das ist also den gibt es durchaus noch und hat einen wie sagt man da, durchaus noch aktiven Drang, sich mitzuteilen. Aber leider pantenmäßig werden wir den wohl nicht mehr sehen. Es sei denn, er fängt dann doch nochmal ganz große Karriere an. Aber ich, so wie ich das sehe, ist er tatsächlich mittlerweile eher als Coach aktiv.
Okay, ja. Dann schauen wir mal, ob es den anderen dann besser ergeht dieses Jahr. Ich danke dir recht herzlich, Ole. Die Möglichkeiten des Bucherwerbs werde ich natürlich in die Shownotes packen, ganz oben mit BOD, Book on Demand. Und bin sehr gespannt, ob du von Platz 46 auch noch in die Top 10 der American Football Bestsellerliste vorschießen kannst.
Ja, das würde mich natürlich sehr, sehr freuen. Und da ich jetzt ja weiß, dass das 2 Bücher brauchen würde, das ist dann tatsächlich vielleicht möglich. Ich gucke stündlich rein, wie sich das entwickelt. Carsten, vielen Dank für die Möglichkeit.
Sehr gerne. Und ich hoffe, du hast natürlich jetzt Autor zu Lebensereignisse hinzugefügt bei Facebook, falls es das noch gibt. Das war so mein Hauptgrund, ein Buch zu schreiben für den persönlichen Lebenslauf. Nicht, dass es irgendjemand anderes interessiert oder man damit unbedingt promoten gehen muss, aber für mein persönliches Wohlbefinden hat sich das sehr gut angefühlt. Und ich denke, das wird bei dir nicht anders sein.
Nee, das ist natürlich einer der Hauptgründe. Man möchte das einmal im Leben machen, sowas fertig zu haben. Ich muss jetzt kurz mal auf meine Facebook gucken, dass ich da mein Passwort wiederfinde und das aktualisieren und bei LinkedIn und was weiß ich nicht, überall.
Definitiv, ja. Okay, dann allerletztes, was mir jetzt gerade noch eingefallen ist, endlich 4-stellig ist ein Jahr alt. Ist sowas schon 4-stellig oder musste das jetzt zu kurz kommen, dank des Buchs Die Schachkünste?
Ja, meine Schachkünste tatsächlich liegen auf Halde, aber ich ganz exklusiv hier 1005.
Okay, naja, das klingt so, als wäre es ja, hätte das geklappt, sehr gut.
Das hat geklappt, ja.
Super. Dann, ja, danke dir noch, alles Gute und bis demnächst.
Bis dann, Carsten.
Ciao.
Listen to Pod Carsten.
Ja, herzlichen Dank auch nochmal an Ole von dieser Stelle, dass er zu so einer unchristlichen Zeit zur Verfügung stand. Wir haben morgens um 8 aufgenommen, das ist sicher nicht die übliche Podcast-Zeit. Das ist normalerweise eher am Abend um 8 als um morgen, aber dank meines Urlaubs im benachbarten Ausland und seines Urlaubs war das die kompatibelste Zeit. Ich freue mich auf jeden Fall schon drauf, in Detroit, neben der Bühne, hinter der Bühne, wo auch immer zu stehen, mit seinen Panther- und Kicker-Empfehlungen und zu schauen, wann jeweils die ersten vom Bord gehen, und werde dann sicher auch einen Tweet dazu absetzen. Der nächste Huddle lässt noch ein bisschen auf sich warten. Der ist erst Ende Mai soweit. Da wird es dann sicher auch einen Bericht aus Detroit von mir geben zum Draft. Das Ganze drumherum. Es werden ja diesmal etliche Deutsche vor Ort sein, da die NFL ja den International Fan of the Year pro Franchise gekürt hat und die auch eingeladen wurden zum Draft. Also mal gucken, ob ich da auch jemanden vors Mikro bekomme. Ansonsten werde ich auf jeden Fall nicht der Einzige sein und auch die RTL-Crew, die vor Ort ist, werde ich vermutlich mal besuchen, so Gott will. Und da freue ich mich auf jeden Fall schon sehr drauf. Schönen Dank fürs Dabeibleiben bis jetzt. Wer mag, gern noch eine Bewertung hinterlassen bei iTunes, wo auch immer ihr den Podcasten hört. Und dann bis zum nächsten Mal. Danke und bye bye.
Listen to Pod Carsten. Pod Carsten.
Thank you, Carsten.
Carsten Keller ist vor Ort für Panel Magazin.
Carsten, you're a great dude. Danke und alles Gute.